Menschen aus der Region. Der Talk bei Radio 1.
Wie lebt man weiter, wenn ein nahestehender Mensch Suizid begeht? Eine der zentralen Fragen, um die es heute geht und die zumindest in Teilen auch beantwortet wird von einer ganz mutigen Frau, die heute öffentlich darüber spricht, nämlich Katrin Zaske aus Waidhausen. Sie ist 41, Mutter zweier Kinder und musste vor 5,5 Jahren einen Tag erleben, der wirklich alles verändert hat. Ihr Vater Eckhard hat sich im Alter von 62 das Leben genommen, indem er in einer Klinik aus dem Fenster gesprungen ist. Inzwischen hat Katrin mit einer anderen Frau eine Selbsthilfegruppe für Hinterbliebene gegründet in Lichtenfels und der Austausch der Betroffenen dort hilft allen, die dabei sind. Katrin, erstmal vielen Dank, dass du hier im Radio offen über dieses Thema redest. Beschreib vielleicht erstmal, was in deinem, im Leben eurer Familie passiert ist.
Also, ich habe im Dezember 2019 meinen Papa verloren, ganz plötzlich. 2 Wochen vor Weihnachten, also es war, kam aus heiterem Himmel und hat uns allen den Boden unter den Füßen weggerissen. Und man kann wirklich sagen, ein Suizid, ob es innerhalb der Familie ist oder im Freundeskreis, wenn man eine nahestehende Person verliert, dann hast du ein Leben, eins davor und eins danach. Und das kann jeder Suizidhinterbliebene auch bestätigen.
Dein Vater hat schon lange an Depressionen gelitten, hatte eine schwere Kindheit, hast du mir erzählt, war aber so nach außen oft der Clown, hat auch wahnsinnig viel Aktionismus gehabt, phasenweise. Aber es gab eben auch die dunklen Seiten in seinem Leben. Was ist in den letzten Monaten oder Wochen passiert?
Ja, also der Papa, der hat ja schon sein Leben lang mit Depressionen zu kämpfen gehabt, hat auch Medikamente genommen. Und im September 19 hat es so angefangen mit einer anderen Krankheit, mit einer Lungenentzündung. Da hatte er Verdacht auf Blutkrebs, was aber dann eine Fehldiagnose war. Und auch andere Probleme im privaten Bereich. Und das hat ihn dann von heute auf morgen wieder in eine Depression geschossen und ist daheim aber nicht mehr alleine klargekommen und ist dann in die Klinik gegangen, um sich dort helfen zu lassen. Und wir haben gedacht, okay, da ist er jetzt gut aufgehoben, weil wir konnten ihm nicht helfen, weil es einfach zu schlimm war. Und er hat dort wohl auch, also sicher, Suizidgedanken geäußert und ihm ist aber leider nicht geholfen worden.
Nein, er hat dann also in der Klinik, es war keine geschlossene Abteilung, er hat in der Klinik den Freitod gewählt. Und das war für euch trotz aller Vorgeschichte unfassbar. Ihr hattet damit wirklich nicht gerechnet.
Tatsächlich nicht. Also wie gesagt, wir haben damit ja gelebt und es gab gute und schlechte Phasen. Aber dass sowas mal passiert, dass er sich das Leben nimmt, absolut nie. Ich habe mir nie Sorgen gemacht, dass der Papa auf die Art und Weise stirbt. Ich habe mir eher gedacht, ja, wenn dann mal Herzinfarkt oder weiß ich nicht. Aber so auf keinen Fall. Und er hat es auch nie geäußert wirklich. Ja, und es kam aus heiterem Himmel in Kombination einfach auch mit, ja, falsch, also wirklich Fehlbehandlung und ja, Medikamenten, die gleich zu hoch dosiert worden sind und die dann auch diese Gedanken, die er hatte, noch verstärkt haben und letztendlich mit der Auslöser waren, dass es dann passiert ist.
Und was interessant ist und gar nicht so selten vorkommt, in eurer Familiengeschichte gab es schon andere Fälle von Suizid.
Mein Opa, also der Papa von meinem Papa hat sich das Leben genommen. Da war mein Papa 19 Jahre alt. Und der Papa von meiner Mama hat sich auch das Leben genommen. Da war sie 17 Jahre alt. Also beide Opas.
Siehst du irgendwelche Zusammenhänge?
Ich sag mal so, das Thema Depression und psychische Erkrankung ist auf der Seite von meinem Papa schon präsent in der Familie, auf jeden Fall. Eigentlich gehen 95% aller Suizide mit einer psychischen Erkrankung einher. Also kein gesunder Mensch nimmt sich von heute auf morgen einfach mal so das Leben.
Du hast in den 5 Jahren danach intensiv getrauert. Die Trauer dauert natürlich ein Leben lang an. Aber du hast auch ganz viel gelesen und recherchiert zum Thema Suizid und letztlich dann eine eigene Selbsthilfegruppe mit aufgebaut, wo Austausch möglich ist von Hinterbliebenen, wo man sich gegenseitig versteht, nachvollziehen kann. Das ist ganz, ganz wertvoll und wir reden gleich weiter.
Der Talk bei Radio 1. Sonntags von 10 bis 12.
Katrin Zaske ist heute mein Gast. Sie hat vor 5 Jahren erleben müssen, dass ihr Vater nicht mehr in diesem Leben bleiben wollte. Depressionen haben eine große Rolle gespielt bei der Entscheidung für seinen Suizid. Und du hast, Katrin, nachdem du mit deiner eigenen Fassungslosigkeit und Trauer einigermaßen zurechtgekommen bist, gesagt, jetzt will ich andere mit ähnlichem Schicksal unterstützen. Argus ist eine bundesweite Selbsthilfeorganisation für Trauernde, bei der du dir auch hast helfen lassen. Und dann hast du mit einer Freundin zusammen gesagt, wir gründen jetzt hier vor Ort eine Gruppe in Lichtenfels. Und von diesem Plan hat euch auch keiner abbringen können, ne?
Auf jeden Fall. Also ich war selbst Teilnehmerin, das war circa 3-4 Monate nach dem Suizid in Bayreuth in der Selbsthilfegruppe. Ich bin da mit meiner Mama immer hingefahren, weil ich ihr helfen wollte. Wir waren da regelmäßig und irgendwann habe ich gemerkt, weil ich habe viel Trauerarbeit gemacht, ich habe viel gelesen, ich habe viel nachgelesen über die Suizidalität, über die Depressionen, warum, Anzeichen und auch die Wege aus der Trauer raus. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich brauche es eigentlich für mich selber nicht mehr. Ich muss kein Teilnehmer mehr sein. Ich würde gern die Hilfe geben, die mir die Elfi Loser und die Doris Hofmann gegeben haben in der Gruppe in Bayreuth. Und dann habe ich die Stefanie Eibel kennengelernt, meine Steffi. Über Argus Online gibt's auch bei Facebook. Das ist eine geschlossene Gruppe. Es hat auch sehr, sehr, sehr viele Mitglieder. Und dann haben wir festgestellt, wir wohnen gerade mal 10 Minuten auseinander. Wollen wir uns nicht mal auf einen Kaffee treffen? Und es hat gleich gematcht.
Liebe auf den ersten Blick,
kann man bei uns wirklich so sagen. Steffi muss jetzt bestimmt lachen, wenn sie es anhört. Und ja, und dann gab's im März 24 sind wir dann auf ein Wochenendseminar von Argus gegangen nach Bayreuth für ein Gruppenleiterseminar. Und dann haben wir im Mai unsere erste Gruppe gestartet. Wir haben gleich Vollgas gegeben und die war auch gleich sehr gut besucht. Wir hatten bei der ersten Gruppe gleich 11 Teilnehmer und die Gruppe ist konstant. Wir haben Neuzugänge, wir haben welche, die nicht mehr so kommen, weil es ihnen vielleicht nicht so taugt, weil es ihnen selber psychisch auch nicht gut geht. Aber wir haben, ja, guten Zuspruch und viel Dankbarkeit auch, dass es uns gibt.
Was hat denn die Steffi und dich geeint oder wie seid ihr denn zusammengekommen? Hat sie auch eine Geschichte sozusagen?
Ja, Steffi hat ihren Lebenspartner verloren. Da war ihr Sohn, ihr gemeinsamer Sohn, gerade 1 Jahr alt und hat ganz alleine dagestanden, hat niemanden mehr gehabt und ist auch auf dieses Schweigen, auf die Stigmatisierung gestoßen, hat gesagt, sie muss jetzt weg, sie ist dann weggezogen. Hat einen neuen Mann kennengelernt, hat noch einen Sohn bekommen, hat geheiratet. Ja, das ist ihre Geschichte. Und sie selbst hat auch Bücher geschrieben, ist auf Instagram sehr präsent mit Herz.Heilung. Da postet sie ganz viel über Texte, ja, Sprüche und ermutigt die Leute, dass sie trauern dürfen, offensiv trauern sollen und sich nicht verstecken sollen. Genau.
Und ihr beide leistet da wirklich ganz, ganz wertvolle Arbeit zusammen. Ja, wie wichtig der Austausch mit anderen Betroffenen ist, wie diese Gruppentreffen eigentlich ablaufen, das wollen wir natürlich noch erfahren in dieser Sendung. Und wir schauen auf jeden Fall auch nochmal auf dieses, ja, leider Tabuthema Depression. Das und mehr bis 12 Uhr hier bei Radio 1.
Menschen aus der Region. Der Talk bei Radio 1.
Tja, ernstes Thema heute. Es geht um Selbstmord, es geht um Suizid. Und der Suizid des eigenen Vaters hat das Leben von Katrin Zaske aus Waidhausen zutiefst erschüttert und natürlich auch verändert. Zusammen mit Stefanie Eibel aus Hochstadt, die ihren Lebenspartner ebenfalls durch einen Suizid verloren hat, leitet sie in Lichtenfels eine Selbsthilfegruppe für die Hinterbliebenen der Menschen, die nicht mehr in diesem Leben bleiben wollten. Katrin, diese Treffen von Leuten, die Ähnliches wie ihr erlebt haben, die verändern vieles, sagst du. Und sie helfen den meisten auch wirklich. Wenn ich jetzt neu dazukomme, weil ich davon gehört habe, vielleicht jetzt auch diese Sendung höre und sage, oh gut, dass es sowas gibt. Bis jetzt hatte ich irgendwie noch nicht den Mut, dahin zu gehen oder ich wusste gar nicht, dass es so eine Gruppe gibt. Was passiert beim ersten Mal?
Ja, also beim ersten Mal, wenn wir neue Teilnehmer haben, ist immer ganz wichtig, sie stellen sich kurz vor. Sie können ihre Geschichte erzählen, aber keiner muss. Also bei uns gibt es kein Pflichtprogramm. Also es reicht manchmal einfach nur das Zuhören, die Geschichten von den anderen Menschen zuzuhören Und wenn es ihnen vielleicht dann auch mal zu schwer ist, wenn man die anderen Schicksale hört, die können dann auch mal rausgehen und werden dann begleitet, dass sie vielleicht draußen sich einfach mal Luft machen müssen. Und dann ist es so, dass wir mittlerweile, also es gibt einige, bei denen ich schon auch beobachte, wie es sich verschlechtert, wie es sich verbessert, die verschiedenen Phasen der Trauer, haben ab und an mal ein paar Rituale, um die Leute auch ein wenig aufzufangen, ihnen Hoffnung mitzugeben. Es ist wertfrei alles, also es gibt auch kein Ranking, welches Schicksal ist schlimmer als das andere, sondern wir sitzen alle im gleichen Boot. Keiner muss sich für seine Tränen schämen, es darf geweint werden. Wir lachen auch ganz viel, also manchmal ist es wirklich, also unsere Teilnehmer, die gehen nach der Gruppe nach den 2 Stunden raus und stehen draußen noch zusammen, da werden noch Witze gemacht, es ist dann so eine Erleichterung dann da. Mhm.
Macht ihr auch mal was gemeinsam? Also dass man sagt, so vielleicht entstehen auch Dinge, dass man sagt, man trifft sich mal für einen Ausflug oder sonst irgendwas?
Das haben wir vor, aber erst wenn die Steffi auch wieder da ist. Sie ist noch in Washington und kommt im September zurück, Anfang September. Wir haben jetzt für nächstes Jahr mehrere Sachen geplant. Wir wollen einen Benefizlauf machen und so weiter für den 10. September 26. Das ist der Weltsuizidpräventionstag und der September auch der Monat. Da haben wir auch was geplant. Das ist aber alles noch in Arbeit. Aber wir werden dann auf jeden Fall was machen und mit den einzelnen Teilnehmern haben wir auch Sachen vor.
Einer deiner Gründe, warum du ja auch gesagt hast, ich gehe damit ins Radio, war, dass du gesagt hast, ja, diese Hemmschwelle ist halt oft noch groß bei Leuten, ne? Und wir freuen uns wirklich über jeden, der kommt, egal welche Geschichte dahinter steckt, der sich traut. Vielleicht kannst du den Appell, die du ja selber Betroffene bist, einfach nochmal in eigenen Worten formulieren, weil du weißt am besten, was einen davon abhält.
Ja, also jeder ist bei uns herzlich willkommen. Es ist egal, wie lang das Schicksal her ist. Wir haben von über 30 Jahren bis ganz frisch betroffen alle Menschen bei uns sitzen. Wir haben Kindverlust, wir haben Partnerverlust, wir haben Elternverlust, Papa, Mama Verlust, Geschwisterverlust. Bei uns sitzt alles bunt gemischt. Und es ist egal, wie lange es her ist. Es gibt keinen Grund zu sagen, meine Trauer ist jetzt 30 Jahre alt oder das ist 30 Jahre her. Wenn ich mich sonst nie dazu äußern konnte, weil man vielleicht sonst mit niemand drüber sprechen kann. Und wir kriegen es halt trotzdem mit. Es passiert sehr häufig. Also ich kriege es landkreisübergreifend mit. Es sind so viele Suizide in den letzten Jahren schon passiert. Und ich wünsche mir jedes Mal, dass sich Leute melden und sich den Mut fassen, zu uns zu kommen. Weil es ist ein vertrauter Rahmen. Was bei uns gesprochen wird, bleibt im Raum. Wir haben absolute Schweigepflicht. Und alle, die bei uns sind, und ich kann es ja nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, es ist einfach nur so hilfreich und wichtig für den eigenen Weg der Trauer, wenn man mit Menschen da sitzt, die im gleichen Boot sitzen und den gleichen Schmerz fühlen, die ja das Gleiche einfach durchlebt haben. Das hilft.
Der Talk bei Radio 1.
Katrin Zaske ist heute mein Gast im Sonntagstalk. Ihr Papa war Ehemann, er war Vater und er war auch Opa. Er hat seine Familie geliebt und trotzdem ist er gegangen. Er hat sein Leben selbst beendet vor gut 5,5 Jahren. Langjährige Depressionen haben wohl dazu geführt, dass er keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat. Katrin, du sprichst heute sehr offen über den Suizid deines Vaters. Dieser Tag X vor 5,5 Jahren ungefähr, kurz vor Weihnachten, der bleibt natürlich für immer im Gedächtnis. Und wenn du schilderst, was damals genau passiert ist, unter welchen Umständen du vom Freitod deines Vaters erfahren hast, dann kann man das irgendwie gar nicht fassen. Und du selber ja auch nicht, ne?
Also es ist für mich immer noch so, jetzt nach fast 6 Jahren, wenn ich über die Geschichte nachdenke, ich schüttel immer noch vor mich hin mit meinem Kopf. Ja. Und es war so, ich habe mir meinen Traum erfüllt, in der Bestattung zu arbeiten. Ich habe damals ein Praktikum angefangen, da war ich noch in Elternzeit. Und habe aber nach den ersten paar Stunden schon gemerkt, genau so, das machst du jetzt. Und kündigst deinen Job, den du 20 Jahre ausgeführt hast. Ich war im Einzelhandel. Und an dem Tag sollte ich meine erste Polizeifahrt machen. Aber es kam was dazwischen. Der Chef hatte noch irgendeinen Umweg, hat gemeint, pass auf, gerade beim nächsten Polizeifall bist du dabei. Und dann habe ich so lange im Unternehmen gewartet und die haben gesagt, es dauert nicht lang, die fahren in die Klinik und holen einen Suizid ab. Und dann habe ich erfahren, dass ein Mann dort aus dem Fenster gesprungen ist und ich habe irgendwie ein ganz komisches Gefühl gehabt, weil ich wusste, mein Papa geht so sehr schlecht, habe es aber gleich verworfen, weil ich gedacht habe, nee. Habe ihm aber trotzdem eine WhatsApp geschrieben und da hat er nicht mehr drauf reagiert. Und dann habe ich einen Zettel bei meinem Chef auf dem Schreibtisch gefunden, wo der Name von meinem Papa stand und die Klinik und sein Geburtsdatum. Und dann habe ich gedacht, ich stehe im Feuer. Und keine 10 Minuten später standen sie dann mit dem Leichenwagen bei uns in der Firma und haben mir meinen Papa rückwärts reingefahren. Ja.
Egal, wie man von sowas erfährt, ob jetzt auf so eine völlig absurde Art und Weise oder auch auf andere Art und Weise, dieser Moment, wo einem klar wird, da hat sich jetzt jemand aus dem Leben verabschiedet und zwar ganz bewusst, da ist ja wahrscheinlich wirklich erstmal die totale Schockstarre. Immer wenn jemand aus dem Leben geht, ist es so, aber in so einem Fall glaube ich noch viel extremer. Wie lange hat es gedauert, ja, bis du tatsächlich in der Lage warst, gemeinsam mit deiner Mutter, mit der Familie, richtig zu trauern? Also einfach mal zu sagen, ja, jetzt lasse ich es raus, jetzt kommt es bei mir an, jetzt setzen die Gefühle ein und so. Oft ist ja erstmal so...
Funktionieren. Genau. Also ich habe 6 Monate nur funktioniert. Ich habe versucht zu beweisen, dass ich stark bin.
6 Monate?
Ja, jeder hat mir immer so suggeriert, du musst stark sein für deine Kinder. Und habe versucht, einfach über Wasser zu bleiben. Habe einen neuen Job angefangen, habe mich wieder versucht, den Einzelhandel zurückzukämpfen. Und nach 6 Monaten hat es mir dann alles zusammengehauen. Ich habe einen völligen Nervenzusammenbruch gehabt und dann war ich erst mal krankgeschrieben und dann habe ich erst das Trauern angefangen. Mhm. Weil ich dann die Zeit hatte, weil ich krankgeschrieben war, zu sagen so. Und dann habe ich angefangen, von meinem Papa ganz viele Sachen auszusortieren, sein Leben zu sortieren. Und also 6 Monate hat es gebraucht, bis ich wirklich erst mal gemerkt habe, was passiert ist. Okay. Bis ich es gefühlt habe, bis es angekommen ist.
All diese Fragen, die bei einem Suizid aufkommen, hätte man es wissen können? Was hätte man tun können? Hätten wir das verhindern können, die ja wahrscheinlich irgendwann auftauchen? Wie lange hat man mit denen zu kämpfen?
Also es ist sehr unterschiedlich. Also bei mir kann ich sagen, ich habe nach ungefähr, wo ich die wirkliche volle Akzeptanz dafür entwickelt habe, wo ich gesagt habe, es ist okay und ich habe ihm auch mehr oder weniger auch verziehen und ich gönne ihm seinen Frieden und ich weiß, dass es ihm jetzt besser geht. 4 Jahre auf jeden Fall, wo ich dann irgendwann mal gesagt habe, okay. Ich habe aber allerdings auch sehr viel dafür gemacht. Ich habe sehr viel gelesen. Ich habe, wie gesagt, zwar sehr viel im Austausch mit anderen Hinterbliebenen auch. Also ich habe so lange gebraucht, auf jeden Fall. Also die Frage nach dem Warum haben wir alle. Antworten kriegen wir nicht. Das Einzige, was man immer wieder, wo ich versuche, auch meinen Leuten zu vermitteln, es ist eine Krankheit, die dahinter steht, die den Menschen dazu bringt, das zu machen. Die Krankheit bringt den Menschen dazu, sich das Leben zu nehmen. Ich sage auch immer, mein Papa ist an der Depression gestorben. Die Depression hat ihm das Leben gekostet.
Und Depressionen sind tatsächlich in den meisten Suizidfällen die Ursache. Oft werden sie aber leider zu spät erkannt und ernst genommen. Und nach wie vor sind Depressionen leider auch oft ein Tabuthema. In der nächsten Stunde machen wir es zum Thema und reden auch darüber, wie man den Menschen Halt geben kann, die einen Angehörigen durch Selbstmord verloren haben und wie Katrin es geschafft hat, nach dem Suizid ihres Vaters auch noch mit der Diagnose Brustkrebs umzugehen. Es ging gerade erst durch alle Schlagzeilen. Der Ex-Chef der bekannten Firma Trigema hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Wolfgang Grob hat öffentlich gemacht, dass er an Altersdepressionen leidet und deshalb nicht mehr leben wollte. Depressionen und psychische Erkrankungen sind die Hauptursachen für Selbstmord. Wir reden heute über dieses sensible Thema im Radio 1 Sonntagstalk mit Katrin Zarske. Sie leitet eine Selbsthilfegruppe für diejenigen, die zurückbleiben, wenn jemand sich das Leben nimmt, für die Hinterbliebenen. Katrin, depressive Menschen sind Marionetten, wo die Fäden von der Depression gespielt werden. Das ist so ein Satz, der mir im Kopf geblieben ist, seit ich ihn gehört habe. Und du bist dir ziemlich sicher, dass dein Papa auch dieses Gefühl hatte. Ich habe mein Leben nicht mehr selber in der Hand.
Ja, es muss einfach nicht mehr zum Aushalten gewesen sein. Ich stelle es mir immer so vor, ich spreche da auch mit meiner Mama drüber. Das geht ja dann auch schon in körperliche Symptome über. Und mein Papa hat immer gesagt, ihm brennt alles so sehr. Es hat erst angefangen bei den Armen, dann im Brustbereich, dann hat der ganze Bauch gebrannt und am Ende der ganze Körper. Er hat das Gefühl gehabt, er brennt. Mhm. Aber er war gesund, er hat super Blutwerte, alles gehabt. Das war die Psychosomatik dann einfach. Und das hat er nicht mehr ausgehalten.
Wird zu wenig über dieses Thema gesprochen, kommuniziert, öffentlich geredet oder auch innerhalb der Familie zu wenig geredet?
Also mittlerweile wird es schon besser, dass auch mal Prominente an die Öffentlichkeit gehen, die auch über ihre Depressionen sprechen, dass auch Prominente an die Öffentlichkeit gehen und erzählen, dass sie auch Suizidhinterbliebene sind. Und das ist auch so wichtig, dass diese Angst verloren geht. Es gibt ganz viele Fälle von Menschen, die also Depressionen haben, aber gar nicht wissen, dass sie haben, weil sie nicht zum Arzt gehen. Die wissen, mit mir stimmt irgendwas nicht. Mein Appell nach draußen ist, wenn es euch nicht gut geht, ihr müsst euch nicht schämen, zu einem Arzt zu gehen oder in eine Klinik und zu sagen, ich habe ganz furchtbare Gedanken, ich komme einfach nicht mehr klar. Vertraut euch an und sagt, ich schaff's nicht alleine, ich habe die Kraft nicht mehr dazu, meine Schuhe anzuziehen. Ich habe die Kraft nicht, das Telefon in die Hand zu nehmen, einen Arzttermin auszumachen. Vertraut euch jemanden an, der gibt euch die Hand und geht mit euch zusammen dahin. Es ist keine Schande, es ist eine schwere Krankheit, genauso wie Krebs. Man sieht es halt nur einfach nicht. Ganz viele Menschen, die so psychische Erkrankungen haben, die sind nach außen hin, wie mein Papa, Lebemenschen, lustig. Die nach außen hin suggerieren dir ein ganz anderes Bild. Und deswegen seid mutig, steht zu der Krankheit und es gibt Hilfe. Lasst euch helfen.
Schöner Appell auf jeden Fall. Du lebst aber auch in dem Wissen, dass man nicht alle retten kann, oder?
Man kann auf gar keinen Fall alle Suizide verhindern. Ich habe mal einen interessanten Satz gehört. Es gibt Seelen, die muss man fliegen lassen. Es gibt einfach Menschen, die sind einfach nicht mehr heilbar. Geschichten, das sind Menschen 20, 25, 30 Jahre, haben alle Therapien durch, alle Kliniken, alle Medikamente und die haben es dann selber einfach nicht mehr ausgehalten und gesagt, ich muss jetzt gehen, ich bin hier nicht mehr richtig auf der Welt. Es gibt auf jeden Fall Anzeichen, wo wir beim Thema Prävention sind, die ich und meine Mitglieder und wir alle auch nur wissen, weil wir selber Hinterbliebene sind. Ja. Es gibt Anzeichen, es gibt Symptome, auf die man achten kann, auf bestimmte Wesensveränderungen, bestimmte Sätze, Körperhaltung vor allen Dingen auch. Und man muss offen auf die Menschen zugehen und sagen, dir geht's nicht gut, willst du reden, ich merke, du hast da ein Problem und nicht hoffen, das wird schon wieder. Okay. Nehmen wir mal ein paar Tabletten, dann wird's schon wieder.
Auf jemanden zuzugehen, der durch einen Suizid einen Angehörigen verloren hat, ist auf jeden Fall der richtigere Weg, als ihm aus dem Weg zu gehen, oder?
Ja, also Schweigen ist das Allerschlimmste. Mitleidige Blicke, Hilfe einfach anbieten. Die Leute, ich verstehe es schon, dass man nicht weiß, was sage ich da jetzt, aber mir jetzt einfach mal geholfen, wenn mich mal jemand in den Arm genommen hätte. Meine Tochter war damals noch im Kindergarten und mein Sohn in der Kinderkrippe. Und ich bin ja trotzdem jeden Früh in den Kindergarten, habe meine Kinder reingebracht, noch in der völligen Schockphase. Und ich habe das Gefühl, die sind mir alle wie so aus dem Weg gegangen. Es kam einmal einer, hat gemeint, komm, lass dich mal in den Arm nehmen. Na? Wenn sie sich nicht trauen, was zu sagen, ein lieber Blick, einmal eine Hand auf die Schulter, eine Umarmung. Aber nicht weggucken und nicht schweigen und nicht tuscheln vor allen Dingen.
Ohne irgendjemand verteidigen zu wollen, aber ich glaube, die Unsicherheit ist immer dieses, ist es der richtige Moment? Also wühle ich jetzt wieder was auf, wenn ich da hingehe und denjenigen, diejenige einfach in den Arm nehmen? Will die vielleicht einfach in Ruhe gelassen werden und du sagst, nein, will man nicht?
Es ist schon, also wenn ich mit anderen auch spreche, die würden sich auch wünschen, dass einfach mal jemand herkommt und sagt, ich weiß nicht, was ich zu das sagen soll. Mir fehlen die Worte, weil ich glaube, es gibt gerade nicht die passenden Worte. Aber komm einfach mal her, lass dich drücken, ich denke an dich und es tut mir schrecklich leid. Das wird schon reichen.
Ja. Gut zu wissen. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Tipp irgendwie. Und das gilt, glaube ich, nicht nur bei Suizid, das gilt generell bei großen Verlusten, bei großen Schicksalsschlägen, wo man immer so sagt, ja okay, wenn alle dann den Rückzug antreten, wird es irgendwann sehr traurig, doppelt traurig irgendwie, ne?
Ja.
Und jetzt hören wir einen ganz besonderen Song, der wunderbar zu unserem Thema heute passt. Florian Künstler sagt nämlich, du bist nicht allein, es gibt Tausende mehr.
Du bist nicht allein, da sind Tausende mehr. Wir liegen nachts wach, unsere Köpfe sind schwer. Das ist nicht für immer, das ist nur temporär. Du bist nicht allein, da sind Tausende mehr. Das Mutigste, was ich je tat, war nach Hilfe zu fragen. Der Weg dahin war so hart, hatte Steine im Magen. Hatte Angst, nach draußen zu gehen, dass alle sehen, wie traurig ich bin. Ich schaff das allein, war mein Mantra, doch das hier war irgendwie anders. Doch dachte nur, mir geht's so. Ich wär ein Einzelfall. Doch die verlorenen Seelen sind überall. Du bist nicht allein, da sind Tausende mehr. Wir liegen nachts wach, unsere Köpfe sind schwer. Das ist nicht für immer, das ist nur temporär. Du bist nicht allein, da sind Tausende mehr. Ich schütt mir dein Herz aus, schon sind wir zu zweit. Du bist der Weg hier raus, aus der Einsamkeit. Hab viele Bücher gelesen und nach einer Antwort gesucht. Aber zu viele schweigen, immer noch ein Tabu. Du glaubst nur, dir geht's so, du wärst ein Einzelfall. Doch wir verlorenen Seelen sind überall. Du bist nicht allein, da sind Tausende mehr. Wir liegen nachts wach, unsere Köpfe sind schwer. Das ist nicht für immer, das ist nur temporär. Du bist nicht allein, da sind Tausende mehr. Du bist nicht allein, da sind Tausende mehr. Wir liegen nachts wach, unsere Köpfe sind schwer. Das ist nicht für immer, das ist nur temporär. Du bist nicht allein, da sind Tausende mehr.
Radio 1 am Sonntag.
Ja, wir haben ein heftiges Thema heute an diesem Sonntag. Es geht um Suizid und Suizid trifft nicht nur die, die ihn begehen, sondern es trifft vor allem auch die, die zurückbleiben. Und ich hatte gerade mehrere Anrufe und auch Rückmeldungen per WhatsApp von selbstbetroffenen Menschen, die gesagt haben, schön, dass ihr mal eine Sendung über dieses Thema macht. Es freut mich sehr. Danke für das tolle Feedback, denn darüber wird tatsächlich selten gesprochen. Wir tun das heute. Katrin Zaske hat uns ja schon sehr viel offenbart über den Suizid ihres Vaters und all die Erfahrungen, die sie dadurch und auch danach gemacht hat. Und aus diesen Erfahrungen heraus begleitet sie heute eben andere Betroffene in einer Selbsthilfegruppe. Und man muss das wirklich mal sagen, Katrin, dass du das alles machst, ist absolut keine Selbstverständlichkeit.
Du hast ein schweres Schicksal mit deinem Papa erlebt und dann hast du selber auch noch eine Diagnose gekriegt, die einen auch erstmal außen von den Füßen stößt, weil sie letztendlich auch wieder die Frage nach Leben und Tod ist. Ich kenne diese Diagnose, Brustkrebs, triple negativ. Wir haben die gleiche Diagnose gehabt, ich vor mittlerweile 5 Jahren. Wie lange ist es bei dir her?
Wir werden jetzt im November 4 Jahre seit der ersten Diagnose.
Hast du für dich das Gefühl, das war die Konsequenz aus all dem? Hat es irgendeinen Zusammenhang oder sagst du, ja, saublöder Zufall?
Also ich glaube tatsächlich, es gibt einen Zusammenhang, weil ich habe keinen genetischen, ich habe keine Mutation. Also dieser Schicksalsschlag, glaube ich, hat viel dazu beigetragen. Ich habe wahrscheinlich was in mir getragen und es ist dann einfach bösartig geworden. Ich habe 2 Jahre lang nicht wirklich gesund gelebt. Ich war sehr traurig, ich war sehr einsam auch. Ich habe zusätzlich zur Trauer auch mit dieser Stigmatisierung und mit diesen bescheuerten Menschen teilweise einfach so zu kämpfen gehabt. Ich glaube schon, dass es da Zusammenhänge gibt mit meiner Diagnose, glaube ich schon.
Was in sich reingefressen, so auf eine Art und Weise?
Reingefressen und das Schicksal hat dann wahrscheinlich irgendwann mal gesagt, so Fräulein, und jetzt guckst du mal auf dich. Es ist 11:45, war zwar beschissen, aber wir sitzen alle 2 noch da. Und hoffen, dass es einfach so bleibt. Ja. Und es waren ja 2 Diagnosen eigentlich. Ne? Das war einmal die erste Diagnose und dann nach Chemo und Bestrahlung und OP. Ja, der Krebs ist nicht weg, wir müssen weitermachen. Sie brauchen wieder Chemo. Dann guckst du das zweite Mal hin und denkst so, okay. Ich habe damals gedacht, ich erlebe die Einschulung von meinem Sohn nicht. Und ich habe auch immer gefragt, warum habe ich Brustkrebs bekommen? Warum jetzt das auch noch? Und ich habe das Warum umgewandelt in ein Wozu. Wozu? Ich könnte jetzt in Trauer ertrinken, in Selbstmitleid und allem. Aber ich habe einfach was draus gemacht. Ich bin einfach ein Mensch, ich presche halt immer nach vorne. Bei mir gibt es keinen Stillstand. Gute Freundin von mir, Chrissy, hi. Die sagt immer zu mir, Karin, du bist wie eine Wildsau. Ich fährt mal an, du stehst auf und rennst einfach weiter. Und so in der Art würde ich mich jetzt, glaube ich, auch beschreiben.
Aber dann erklär doch mal das Wozu.
Bremse reinhauen, mehr Achtsamkeit für sich selber, Selbstliebe, nichts mehr zulassen, was man nicht möchte, also keine Kompromisse mehr eingehen für Sachen, auf die ich eigentlich überhaupt keine Lust habe, sondern ich lebe den Moment, ich lebe im Hier und Jetzt, ich lebe nicht in der Zukunft, was ist mal in so und so vielen Jahren, weil ich nicht weiß, was noch kommt. Das Leben verändert sich manchmal von heute auf morgen. Stehst früh auf, ja, heute erfährst du vom Suizid von deinem Papa. 2 Jahre später sagt ein Arzt zu dir, sie haben eine schwere Art von Brustkrebs, die schwer therapierbar. Stehst du wieder da. Ich weiß nicht, was morgen ist. Keiner weiß, was morgen ist. Den Moment leben, den Moment genießen, sich mit Menschen umgeben, die man liebt, die einem gut tun, die einem wohlgesonnen sind. Und alle anderen können gerne abbiegen.
Also ich würde ganz vieles von dem, was du gerade gesagt hast, unterschreiben. Zu wie viel Prozent hältst du das durch? Ich halte es nicht zu 100% durch.
Nee, natürlich halte ich es auch. Ich halte es auch nicht immer zu 100% durch. Aber wenn ich merke, es fängt wieder an, was mich zu nerven, dann denke ich so, oh, jetzt sind wir wieder an dem Moment angekommen. Ne? Aber ich mache es auf jeden Fall wesentlich mehr wie vorher.
Menschen aus der Region. Sonntags von 10 bis 12. Der Talk bei Radio 1. Menschen aus der Region. Der Talk bei Radio 1.
Ja, mit immer mehr Rückmeldungen und Feedback auf diese Sendung heute. Wir reden über das schwierige Thema Suizid und was danach mit den Hinterbliebenen passiert. Wir haben aber auch über das Thema Depressionen so ein bisschen gesprochen. Vielleicht nur angekratzt, aber psychische Ursachen. Depressionen sind ja oft das Thema vor einem Suizid und die Astrid hat sich gerade nochmal bei mir gemeldet und hat gesagt, vielleicht sollte man auch nochmal hinweisen, dass Depressionen wirklich in allen Altersklassen vorkommen. Wir haben vorhin mal das Thema Altersdepression angesprochen, aber Depressionen gibt es natürlich auch schon im ganz jungen Alter bei pubertierenden Menschen, bei jungen Menschen etc. Ja, vielleicht greifen wir auch das Thema Depression nochmal ausführlicher auf hier bei Radio 1. Heute geht's um die Trauer nach einem Suizid, die oft sehr einsam ist, schwer in Worte zu fassen, haben wir heute erfahren. Aber es gibt eben Orte, an denen Betroffene auch aufgefangen werden können. Katrin Zarske hat ja ihren Vater durch Suizid verloren und aus dieser sehr schmerzhaften Erfahrung heraus eine Selbsthilfegruppe aufgebaut mit einer Freundin in Lichtenfels, in der Menschen sich gegenseitig unterstützen. Es geht ums Zuhören, es geht um Verstehen, Mitfühlen und darum, dass man nicht allein durch diese Trauer gehen muss. Und Katrin, ihr erlebt in eurer Gruppe immer wieder auch sehr schöne Momente und Gesten.
Also ich habe bei mir eine Teilnehmerin, die zum Beispiel selbst sehr Suizidprävention betreibt, die Gedichte von ihrer Tochter in ein Buch verfasst hat und vorliest, Lesungen macht mit Musik dazu. Das ist ihr Inhalt, das nach außen zu tragen, dass man einfach mehr auf die Menschen achtet. Viele meiner, also unserer Teilnehmer gehen positiv raus. Also ich gebe ihnen auch oft eine Aufgabe für die nächsten 4 Wochen mit und sage, pass auf, ihr kriegt heute alle eine Aufgabe von mir und schaut halt, ob ihr sie erfüllt bekommt. Und das ist aber immer was Positives.
Zum Beispiel?
Wenn ich sie in Richtung mal zu einer Reha schubse, weil sie nicht aus eigener Kraft können, ich müsste eigentlich weg, ich halte es nicht mehr aus. Ich meine, pass auf, nächste Woche füllst du diesen Antrag aus und damit gehst du zum Arzt. Dann schauen wir, wo wir in 4 Wochen sind. Und tatsächlich 2 meiner Teilnehmer waren jetzt, einer ist noch, der kommt jetzt bald wieder zurück oder ist er schon wieder da. Und die andere war dann auch, das funktioniert, den Leuten einfach die pushen. Und was wir auch sehr machen ist, die Trauer nicht runterzuschlucken, keine Maske aufzusetzen. Wenn ich weinen will, dann weine ich. Wenn ich keinen Bock auf irgendwelche Treffen habe, dann sage ich ab. Nichts machen, weil man muss und weil es sich so gehört, sondern wirklich für sich selber einzustehen. Und ich finde es mittlerweile immer putzig, weil ich habe immer wegen so einen kleinen Aufbau, wegen einem Blickpunkt, dass die Leute auf was schauen können, wenn sie vielleicht gerade niemanden in die Augen schauen können, wenn sie weinen müssen. Und es bringt jetzt immer jeder was mit und stellt es mit hin. Das finde ich immer so süß. Selbstgegossene Kerzen, Blumen, je nachdem, was wir für eine Jahreszeit haben, Ostern, Weihnachten. Jeder bringt immer was mit und stellt es hin und das wird immer größer. Ja. Das ist total schön, weil die kommen schon so motiviert, weil sie eine Freude machen wollen. Und dann weiß ich, okay, die fühlen sich wohl, weil ich gehe nirgendwo hin und bringe was mit, wenn ich mich nicht wohlfühle.
Bereichert es dein Leben, diese Arbeit?
Ja, absolut. Mich bereichert die Dankbarkeit. Weil ich weiß, ich kann den Menschen wirklich helfen. Ich kriege auch immer ganz großes Feedback danach, noch E-Mails oder WhatsApp. Danke für den schönen Abend, mir geht's heute wesentlich besser. Und es kommt immer was zurück. Also wir gehen nicht am Freitag dann abends da raus und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Guck halt mal im Internet, wann die nächste Gruppe ist. Sondern es kommt eigentlich meistens von allen immer noch einmal was zurück. Und dann weiß ich, okay, ich konnte wenigstens heute für die paar Stunden oder vielleicht auch mal länger, vielleicht sogar für die Woche, den Menschen da ein wenig Leichtigkeit mitgeben, dass sie einfach auch mal wieder besser schlafen können. Und ja, jeder ist bei uns herzlich willkommen. Wir freuen uns über jeden, der sich traut, zu uns zu kommen und zu uns findet. Über jeden sind wir dankbar.
Tja, und wir sind dankbar für diese Sendung und für die Offenheit, mit der du, Katrin, über dein Schicksal und deine Geschichte geredet hast. Ich glaube, es ist bei sehr vielen Menschen sehr gut angekommen, was man auch noch erwähnen sollte. Die Katrin macht jetzt auch noch eine Ausbildung zur Hospizbegleiterin. Also ja, da ist noch Energie da offensichtlich. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir weisen natürlich auch noch mal darauf hin, die Argus Selbsthilfegruppe trifft sich monatlich im Mykoniushaus in Lichtenfels, Kronacher Straße 14. Es gibt auch eine Internetseite und man kann sich per E-Mail an die Leiterinnen Katrin und Stefanie wenden. Ich sag mal die Adresse, E-Mail lichtenfels@argus-selbsthilfe.de. Argus einfach so geschrieben wie gesprochen, A-G-U-S. Also nochmal die Adresse lichtenfels@argus-selbsthilfe.de.